Es war für mich eine kleine Premiere, Sergei Lochthofen zu erleben als Ausquetscher, als Wahlbeobachter und als Frager und als harter Hund. Und ich muss sagen, er hat seine Rolle sehr gut ausgefüllt als Radiomensch, live on air aus dem Rathaus. Sergei Lochthofen, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Als Ausquetscher haben Sie mich missbraucht. Ja. Das hatte ich mir gar nicht vorgestellt, sonst hätte ich natürlich protestiert lautstark.
Ja, ich hätte jetzt unser Kettenhund sagen können, aber Sie waren...
Entschuldigen Sie bitte, Kettenhund ist historisch belegt. Das können Sie nicht einfach so sagen, sonst sind wir miteinander im Streit.
Was? Wie ist das belegt historisch?
Kettenhunde waren in Zeit der Wehrmacht hinter den Frontlinien die... Ja, ich sage mal Militärgendarmerie, die alle aufgegriffen haben, die entweder desertiert sind oder andere Dinge machen. Also da müssen Sie schon vorsichtig sein, die Begriffe, die man so gebraucht.
Ja, das ist ja häufig so, dass man Begriffe gebraucht, die aus der Militärzeit kommen oder aus dem Nazi-Zeit und man ist sich dessen gar nicht bewusst. Meine Lehrerin,
die hat... Eine Generation herangewachsen, die vieles nicht weiß.
Meine Lehrerin hat mich mal als Buchenwald-Schablone bezeichnet und hat dann gelacht, auch nur weil du doch so dünn bist. Und das fand ich damals gar nicht witzig und heute auch nicht mehr. Und jetzt sind wir wieder bei ähnlichen Vergleichen im Hip-Hop und wenn man sich dann die Echo-Verleihung anschaut.
Das war schon, sag ich mal, hoch unangenehm und eigentlich hat der Campino als Einziger dagegen gehalten, noch zu wenig. Das geht nicht. Es geht nicht nur um kommerzielle Erfolge, sondern man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass so etwas noch eine gewisse Achtung verdient. Insofern hat sich der Echo einfach diskreditiert auf diese Weise und ich vermute mal, da wird es noch mehr Diskussionen geben. Es war ein guter Anlass, mal zu sagen, so geht es nicht. Also Antisemitismus in Texten zu würdigen, das glaube ich, so weit sind wir hoffentlich in Deutschland noch nicht.
Das heißt, wir müssen auf unsere Sprache achten. Die Sprache sagt viel über das Denken aus. Das ist ein großer Teil unserer Kultur und es ist eben nicht egal, was ich sage, auch nicht als Provokation.
Da sind wir uns vollkommen einig. Es geht auch nicht um Zensur. Es geht nur darum, dass wenn man, wir nehmen es mal nicht im politischen Bereich, frauenverächtliche Texte würdigt, glaube ich, geht es heute nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass heute, sagen wir, jemand da anstrebt, die Nationalhymne umzuschreiben und die gendergemäß zu dichten neu. Das ist natürlich Unsinn. Man darf die Sprache auch im historischen Kontext nicht einfach zensieren und in die falsche Richtung drücken. Aber gleichzeitig müssen wir hellwach bleiben. Die Welt hat sich weiterentwickelt, glücklicherweise. Und sag ich mal, alles, was da so an Macho-Gehabe läuft, das muss man schon kritisch sehen.
Kommen wir zurück zu gestern, zu dieser großen Runde. Wir waren im Rathausfestsaal, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Sie waren einer der Live-Berichterstatter und Sie haben Alexander Thumfather und Möller
freundlicherweise mit unterstützt.
Ja, genau so war das. Und das fand ich sehr angenehm. Wie beurteilen Sie den Ausgang der Wahl in Erfurt? In Thüringen ist ja auch gewählt worden, Landräte. War das zu erwarten, wie es ausgegangen ist, oder war doch, dass die Initiative Mehrwertstadt fast 10% geholt hat, schon eine kleine Überraschung?
Naja, bevor wir mit Erfurt einsteigen, müssen wir natürlich erstmal den eigentlichen Kracher des gestrigen Tages erwähnen. Das ist Weimar. Das heißt, wir haben ja auch ein paar Zuhörer sicherlich auch dort. Mhm. Das ist schon bemerkenswert, dass da so ein Wechsel so radikal stattgefunden hat. Man kennt Weimar immer wieder von Debatten im Kulturbereich, in verschiedenen anderen Geschichten. Und da gibt es immer Leute, die unzufrieden sind mit dem Ist-Zustand, ob nun so rum oder so rum. Aber dass dann, sage ich mal, mit einem Schlag ein Kandidat 60% bekommt und der Rest sozusagen sich die letzten Prozente da teilt, das ist schon bemerkenswert und dass der Mann, der Joch jahrelang die Stadt geführt hat, jetzt abgewählt ist. Ich glaube, das sollte man nicht einfach so drüber hinweggehen, zeigt auch, wie speziell eigentlich Kommunalwahlen sind. Das heißt, es geht um Stimmungslagen an einem ganz bestimmten fokussierten Punkt. Oftmals hat das nichts mit den Tendenzen im Land zu tun, es hat auch nichts mit den Gesamttendenzen in Deutschland zu tun, sondern da gehen Persönlichkeiten, Gruppierungen eine Rolle. Und in Weimar hat sich das deutlich gezeigt. In Erfurt ist es anders. Da ist eine breite Riege verschiedenster Leute angetreten und es war schon vorher das Gespräch darüber, dass es sicherlich eine Stichwahl geben wird, wenngleich die meisten Wähler Stichwahlen eigentlich nicht lieben. Das heißt also, zur nächsten Runde in 14 Tagen in der Regel deutlich weniger kommen. Diesmal war ja die Wahlbeteiligung erfreulicherweise etwas höher als das letzte Mal. Noch immer nicht gut, aber zumindest besser. Dass da einzelne Kandidaten dann sehr stark ihre Leute mobilisieren konnten, das ist ja so ein schönes Beleg dafür, dass eben jemand 10% holt, der normalerweise gar nicht auf den Parteienlisten steht, sondern ein ganz spezielles, kulturelles oder anderes Anliegen hat. Das ist die Chance von Kommunalwahlen. Wir haben ja sogar in der Vergangenheit gehabt auf den Dörfern, dass da plötzlich die Feuerwehr ihren Mann durchgedrückt hat, dann haben sie sich ein neues Spritzhaus bauen lassen und dann haben sie sich wieder von der Politik zurückgezogen. Das heißt also, man kann an dieser Stelle vieles verändern.
Die Kommunalwahlen stehen ja auch an nächstes Jahr. Das ist ja ein Vorbote, dass sich da auch die Mehrheitsverhältnisse ändern. Obgleich die CDU ja doch sich als stärkste Kraft behauptet hat, wenn man das alles zusammenzählt.
Ja, quer, das machen ja die Parteien gerne, um natürlich auch für sich eine positive Nachricht zu haben. Die anderen werden das mit Zähneknirschen zur Kenntnis nehmen, als CDU hat sich behauptet in dieser Situation. Das sagt noch nichts aus darüber, also wie die Gesamtkonstellation bei den Landtagswahlen sein wird, weil da wieder die Karten anders gemischt werden als im Kommunalen. Aber ich vermute mal, Mike Moringer hat sich gestern sehr gefreut, auch wenn, sei es mal, natürlich die politische Karte, alles was Landräte anbelangt und Oberbürgermeister, sich natürlich in den letzten 15 Jahren deutlich verändert hat. Also von der alten Landräterepublik, in der fast alle oder alle Landräte der CDU angehörten, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Spannend in dem Zusammenhang ist auch die Tatsache, im Eichsfeld fast 100% der alte Landrat wiedergewählt. Daneben der Kreis, das ist der Unstrut-Heinig-Kreis, also mit Mühlhausen, da ist Zanker fast mit 60% wiedergewählt worden. Ein Mann, der nicht unumstritten ist, der merkwürdig manchmal auftritt. Und gleichzeitig im Ilmkreis die Kandidatin der Linken nach wie vor am Ruder. Also das heißt, lokal tut sich doch einiges anders an als auf der nationalen oder Landesebene.
Das Protestpotenzial, was es ja wahrscheinlich nicht nur ist, sondern das Wählerpotenzial rechts von der CDU scheint stabil zu sein und die AfD scheint jetzt eine stabile Größe in Deutschland geworden zu sein?
Ja, darüber haben wir uns ja schon wiederholt unterhalten. Sie haben offensichtlich eine Lücke gefunden und gefüllt. Auf dem Lande stärker als in den Städten. Damit rechnet man. Man berechnet höchstwahrscheinlich auch, dass der Landwähler ein bisschen schlichter ist offensichtlich als der Stadtwähler. Wir sehen es ja auch, wenn Sie in Erfurt sich die einzelnen Wahlkreise anschauen. Große Unterschiede. Also das heißt, es gibt Regionen, da ist Bausewein ziemlich stark nach wie vor. Frau Weißmann als Herausforderin ganz gut. Und im Großen und Ganzen viele Regionen in der Stadt, wo die AfD keinen richtigen Fuß auf den Boden kriegt. Aber im Norden, das heißt in den sozialen Brennpunkten, sind die stärker eingedrungen. Das ist für die Linke zum Beispiel ein überdeutliches Zeichen, dass man die Funktion als Menschenversteher, als jemand, der sich sorgt und der auch, sagen wir, sehr nah ist an den Menschen dort, zunehmend verloren hat. Das heißt, die AfD ist da eingedrungen ziemlich stark. Und ab dem Land, es gibt eine ganze Reihe Dörfer, wo man sagen muss, da sind ziemlich braune Nester inzwischen. Da muss man sich das auch ganz genau anschauen, was da, sagen wir, als Biotop, als Mikrokosmospolitischer eigentlich wirklich passiert. Also Erfurt ist nicht ganz so homogen, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Wie ist es zu erklären, genauer, dass die Linke, also Frau Stange, die ist ja nun seit Jahrzehnten im Geschäft, die ist gut vernetzt, die ist überall bekannt, die haben auch ein höheres Budget gehabt und trotzdem kann eine kleine Initiative aus dem Stand fast 10% holen und Carola Stange und die Linkspartei nur 1% mehr. Das ist doch schon bemerkenswert, oder? Wie erklären Sie sich das?
Naja, es gibt immer wieder Ausreißer bei solchen Sachen. Wenn jemand ganz spezielle Interessen, zum Beispiel der Kulturkreativen, bündelt und dass da irgendein Unmut sich angestaut hat oder die Menschen auch sagen, okay, an dieser Stelle, das ist jetzt noch nicht einmal ein Großteil der Bevölkerung einer Stadt, sondern eine entschlossene Gruppe.
7000 Leute.
Da kann man natürlich ein Achtungszeichen setzen und jetzt in den nächsten 14 Tagen werden sich ja die Spitzen, Herr Bausewein und Frau Weißmann, natürlich auch bemühen, einen Teil der Wähler, die bei den anderen gelandet sind, auf ihre Seite zu ziehen. Da wird man sehen, wie sich die Parteien verhalten. Die sind natürlich sehr stark, sage ich mal, was ihre Position anbelangt, über Jahre, Jahrzehnte zum Teil zementiert. Das heißt, man wird dann Geschache hintenrum haben. Und wir schauen auch, wie die Kreativen in dem Fall mit ihren 10% umgehen. Ob sie sagen, okay, Herr Bausewein, das und das ist unsere Forderung, dann versuchen wir mal für Sie mit Wahlkampf zu machen. Oder umgekehrt, Frau Weißmann auf Sie zugeht und sagt, passt mal auf, meine Lieben, ihr könnt von mir alles haben, Hauptsache eure Stimmen kommen zu mir. Also da gibt es jetzt, sage ich mal, doch noch hinter den Kulissen doch eine Bewegung, aber was der Wähler dann tatsächlich an der Wahlurne tut, ob er den tatsächlich auch zu einem Aufruf folgt oder zumindest zu einem Wink seitens ihres Favoriten, das ist noch nicht raus, weil natürlich auch da Frustrationen eine Rolle spielen. Zum Beispiel eben, dass die Linke hinter die AfD gerutscht ist in Erfurt. Das muss ihr zu denken geben. Das hat auch was mit Spitzenleuten zu tun. Wir sehen es ja an anderer Stelle, setzt man sich ja durch und hat eine Landrätin, die sehr erfolgreich ist. Das heißt, das kann man jetzt nicht nur unter abhaken, also da ist was in der Stimmungslage schiefgelaufen. Nein, das sind auch grundsätzliche Dinge.
Also die Idee, dass Frau Enders sich hat unterstützen lassen von SPD und Grünen, war eine gute, eine gemeinsame Kandidatin aufzustellen, wäre auch in Erfurt wahrscheinlich eine gute Idee gewesen, oder?
Ja, selbstverständlich. Aber da sind einfach über Jahre dann Verletzungen entstanden. Man will auch zeigen, auch die Grünen beispielsweise, dass sie durchaus nicht nur Zielkandidaten sind. Von der Stimmungslage gestern Abend bei den Spitzenleuten, die waren ja zum Teil euphorisiert, was sie da für Stimmen gekriegt haben. Dass insgesamt aber natürlich man aufpassen muss, dass Erfurt nicht, sagen wir, in eine Schieflage gerät. Das spielte da ja eine untergeordnete Rolle. Insofern ist es ja okay, wir haben einen SPD-Amtsinhaber und der wird herausgefunden von Frau Walzmann, die übrigens gestern als Einzige nicht gesagt hat, wie viel Geld sie eingesetzt hat, denn es ist ja ziemlich viel plakatiert worden, zum Teil bei den Plakaten, wir haben uns schon drüber unterhalten, nicht ganz sauber.
Man kann sich ja ausrechnen, weil Herr Bausewein sagte wiederum, wenn sie jedem Wähler 10 Euro in die Hand gedrückt hätte, dann wäre sie billiger gekommen. Alles natürlich alles Spekulation. Alle anderen haben tatsächlich die Zahlen auf den Tisch gelegt. Sie hat rumgedruckst. Naja, mal sehen, wie das aussieht.
Sie hat natürlich eine andere Finanzierungsmöglichkeit. Mhm. Das ist immer so bei CDU und den Konservativen. Da sind auch Wirtschaftsverbände. Das sind Autohäuser in Thüringen. Das wissen wir ja, die zum Teil da ordentlich Geld reingeben, zum Teil auch materiell unterstützen. Das will man natürlich nicht so aufs Tablett legen, weil es irgendwie so aussieht, als ob man sich einen Teil der Wählerschaft gekauft hätte. Aber es ist schon okay, dass man sich darüber unterhält.
Dann kommen wir zu einem Thema, was ich wirklich unangenehm finde, das ist nämlich Krieg. Kriegsangst ist ja was Diffuses, auf der einen Seite was Irrationales, wenn man ihn selber nicht erleben musste und ihn medial irgendwie mitbekommt. Und ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn man sagt, also es ist irgendwie, ist ja irgendwo Krieg immer auf der Welt, aber wenn es jetzt darum geht, dass wieder bombardiert wird und dass die Nachrichtenlage so schlecht ist, ich habe ein eigenartiges Gefühl, was jetzt die Bombardierung von syrischen Sachen betrifft. Wie ist da Ihr Gefühl und Ihre Einschätzungslage?
Naja, ich sage jetzt mal, der Krieg hat sich verändert. Früher fand er tatsächlich oftmals weit weg von uns statt, also für unsere Generation zumindest. Die Generation vor uns, die hat das natürlich unmittelbar erlebt und weiß das noch, aber dieses Wissen geht zunehmend verloren, wie auch das Wissen eben halt über die Zeit des Nationalsozialismus. Es ist eine Entwicklung, die müssen wir erstmal so zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir sie bedauern. Und dass in der Welt tatsächlich Streitigkeiten nach wie vor mit brutalsten Mitteln, vor allem bei Bürgerkriegen, ausgetragen werden, das ist nun leider, sage ich jetzt mal, obwohl wir es geglaubt haben in den 90er Jahren mit dem Wegfall des Ost-West-Konflikts, dass das alles viel besser wird, nach wie vor Realität. Im Gegenteil, es ist sogar zum Teil jetzt wieder schlimmer geworden. Und es kommt dazu, Syrien ist nicht irgendwo am anderen Ende der Welt oder der Jemen oder der Sudan, sondern das sind Regionen, wo ein Teil unserer Mitbürger Urlaub machen, also in Ägypten oder in Jordanien, das heißt ganz in der Türkei, ganz unmittelbar betroffen von diesen Dingen. Das heißt, die Welt ist zusammengerückt und wir sehen es ja auch. Ich bin gestern auf dem Weg in Rathaus durch die Marktstraße gelaufen, wollte mal anschauen, was da nun jetzt wirklich gebaut und gemacht wird. Und mir kamen natürlich viele Menschen entgegen, es war ja noch Frühlingsfest und es waren ja auch viele Menschen, wo man sofort gesehen hat, die sind entweder aus Äthiopien oder Eritrea oder eben halt aus Syrien. Das heißt, der Krieg ist auch hier natürlich angekommen. Das ist ein Thema für uns wichtig, was wichtig ist. Und natürlich wäre eine politische Lösung die einzige vernünftige. Nur bombardieren und nächsten Tag erzählen, wir wollen diplomatisch was machen, das ist nicht sehr überzeugend. Genauso wie die auf der anderen Seite auch natürlich den Krieg mit militärischen Mitteln erst einmal durchsetzen wollen, ihre Macht durchsetzen wollen und dann vielleicht verhandeln. Die armen Menschen, die davon betroffen sind, ja, das ist schrecklich, so zivilisiert sind wir nicht, wie wir sein sollten.
Welche Rolle spielen denn die Russen? Die scheinen ja eingeweiht gewesen zu sein, die haben also zumindest kein Öl ins Feuer gegossen, ist da mein Eindruck richtig?
Naja, die feiern sich erstmal zu Hause in ihren Nachrichten, falls sie die mal sehen würden, dass sie dolle Technik haben, um amerikanische Raketen abzuschießen. Das kann natürlich kein Mensch überprüfen und wir haben ja immer wieder auch festgestellt, dass diese dolle Technik auch hin und wieder mal vom Himmel fällt. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass im Augenblick militärisch tatsächlich die Sache nochmal rumgedreht werden kann. Der Westen hat verloren und deswegen, das macht man mit Zähneknirschen, nimmt man das zur Kenntnis. Die Russen haben sich durchgesetzt und haben gezeigt, dass sie doch noch im großen Spiel der Supermächte mitspielen, wenn auch nur auf dem Kriegsfeld, ja. So, jetzt ist die Frage, was kann man dort machen? Deutschland müsste ein ganz großes Interesse haben, dass das befriedet wird, damit nicht noch mehr Flüchtlinge von dort kommen und natürlich auch der eine oder andere von hier aus wieder zurück kann. Aber da sind wir zu schwach. Wir hatten letzte Woche Sorge, berechtigte Sorge, dass man mit einem, ich sage jetzt mal Gorilla im Weißen Haus, der sich auf die Brust schlägt und sagt, ich bin der Größte, auch eine direkte Konfrontation mit den Russen möglich ist. Das hat man doch offensichtlich auf der Ebene der Spezialisten in Amerika und in Russland vermeiden können. Schließt für die Zukunft aber nicht aus, das heißt, plötzlich Situationen entstehen, die viel gefährlicher sind, als es überhaupt, sag ich mal, von dem Potenzial her sein kann. Insofern ist dieses sich informieren, ausweichen, nicht aufeinanderstoßen direkt, das war ja wenigstens ein Zeichen, aber es zeigte auch letzte Woche, wie nah wir an solchen Konflikten sind. Und das heißt, erst recht muss man versuchen, da wieder Öl rauszunehmen aus diesem Feuer, aber Es sieht nicht so aus. Mhm. Es sind zu viele dabei, die daran verdienen.
Große Dankbarkeit eigentlich und Freude, dass es in Europa so lange keinen Krieg gegeben hat, zumindest hier in Westeuropa. Und das ist keine Selbstverständlichkeit.
Das geht auch verloren, das Bewusstsein, weil alles, was, sage ich mal, nur noch in Geschichtsbüchern steht, wird nicht als unmittelbares Erleben ja empfunden. Das heißt also, es ist selbstverständlich. Und es ist ja tatsächlich nicht so und sehr nah bei uns. Schauen Sie mal, wir erregen uns unwahrscheinlich, also über diese Konfliktlage in Syrien. Zur gleichen Zeit fahren die Leute ja ganz normal in die Türkei in Urlaub, obwohl die Türkei genau das gleiche wie Assad in ihren besetzten Gebieten in Syrien betreibt. Man sagt ja, die Leute vertreibt sie. Das heißt also, merkwürdige Art von Nebeneinander, von Entspanntheit und gleichzeitig auch Kriegstreiben.
Mit diesem unangenehmen Thema enden wir natürlich nicht, ohne nochmal einen Hinweis zu geben, dass man diese schöne Runde mit Ihnen und den Kandidaten das natürlich auch nochmal nachhören kann auf der Seite radiofrei.de. Finde ich 15 Minuten, die sich durchaus lohnen, die wir gestern ausgestrahlt haben, und die ist natürlich immer online verfügbar auf radiofrei.de. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen...
Ich verstehe, haben Sie ja vor, in 14 Tagen wieder aus dem Rathaussaal abends zu senden.
Ja,
das waren Ergebnisse der Stichwahl Bausewein, weiß man, ja.
Das werden wir so machen, und wenn Sie mögen und wenn Sie es nicht zu sehr abgeschreckt hat, sind Sie vielleicht wieder dabei. Also nochmal der Aufruf, am 29., wenn man in Erfurt wohnt, zur Stichwahl zu gehen. Das ist wichtig, denn da entscheidet sich ja, wer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird.
Das haben Sie sehr schön gesagt.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und kommen Sie gut durch die Zeit.
Und die Weimarer haben das schon hinter sich. Die haben das natürlich mit einem Aufwasch gemacht. Das haben Sie sehr clever angestellt.
Dann liebe Grüße nach Weimar und Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.